Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast Zwischen den Welten. Mein Name ist André und ja, ich freue mich, dass ihr hier wieder mit dabei seid. Und genauso freue ich mich, dass wir wieder mal in der großen Runde hier heute versammelt sind. Alle haben Zeit gefunden und darum freue ich mich erstmal, Carlos zu begrüßen. Hi.
Hi, schön, dass ich dabei bin. Ich freue mich heute auf die Folge.
Ja, und natürlich der gute Chris ist auch am Start.
Hallo, hallo, hallo.
Der Bene.
Schönen guten Abend.
Und Goliath. Hallo, willkommen.
Hi, hab's auch wieder geschafft.
Ja, das ist, glaube ich, das jetzt erst das zweite Mal nach unserer allerersten Folge, wo wir zu fünft hier versammelt sind. Und ja, wir haben auch ein interessantes Thema mitgebracht, denn wir alle kommen ja aus einer Zeit, wo ja die Informationsbeschaffung, was Videospiele angeht, noch ein bisschen eine andere war. Und darum wollen wir heute mal über das Thema Zeitschriften reden, also die gute alte Printausgabe. Denn ist ja immer ein mehr aussterbendes Medium, wobei es gibt sie ja immer noch, zum Glück. Trotzdem ändert sich ja da immer mehr durch Internet und alle möglichen anderen Faktoren. Aber ich persönlich finde, es ist immer noch eine schöne, fast schon ein bisschen nostalgische Sache, mal noch so sich so Zeitschriften anzugucken. Und darum einfach mal die Frage in die Runde. Was waren denn so eure ersten Erfahrungen mit Zeitschriften? Was war die erste Zeitschrift, die ihr in der Hand habt? Wie sieht's da aus, Chris?
Meine allererste Zeitung, die ich bewusst wahrgenommen habe, war sowas wie das, die Mickey Mouse als Kind, die nichts mit Gaming so zu tun hatte. Und das erste Gaming, die erste Gaming-Zeitschrift war wirklich sowas wie die N-Zone oder das Nintendo-Magazin. Also irgendwie in den 90ern so eine Nintendo-Zeitung.
Ja, an die Endzone, die kann ich mich auch noch erinnern. Die habe ich auch eine Zeit lang sehr viel auch gesammelt. Ich weiß immer noch, dass sie auf dem Rücken, die war ja ein bisschen dicker. Und wenn du alle Ausgaben, glaube ich, über ein Jahr oder so gesammelt hast, dann hattest du mal so ein, konntest du in den Schrank stellen, hattest du so ein großes Bild. Das war mal nice. Wie sieht's bei den anderen aus? Bene, Carlos, Goyard?
Ja, also ich war ein Kind des Computerspielens tatsächlich. Konsolen habe ich erst sehr viel später entdeckt in meinem Leben. Ich hatte auch als Kind keinen Super Nintendo oder so. Ich hatte einen Game Boy, der hat mich sehr viel begleitet, aber abgesehen davon nichts. Und deswegen war meine Zeitschrift der Wahl, war die PC Games oder PC Games, die man natürlich damals gesagt hat. Und mein Vater ist so cool. Ich habe sogar ein Abo bekommen, schon ziemlich früh. Ich habe mal überlegt, mal nachzuschlagen, so im Kopf, wann das gewesen war. Es war auf jeden Fall noch Grundschule. Da habe ich schon das PC Games Abo bekommen. Und das war richtig cool, jeden Monat dann in der Post die zu haben. Zu meiner allerersten Zeitschrift, Games-Zeitschrift, so, war tatsächlich aber eine andere, nämlich die Bravo Screen Fun. Die hatte ich das allererste in meinem Laden gesehen, mit so einer großen Lara Croft drauf, weiß ich noch, in der Grundschule. Und hat mir die geholt und dann war da tatsächlich ein Poster drin mit Lara im Bikini, wo drüber steht, ehrlich, ich habe die ganze Zeit an dich gedacht. So als Neunjähriger oder so, hat man natürlich nicht verstanden. Aber mein Vater fand es gut.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass ich die auch hatte. Also ich kann mich da gut erinnern. Ich habe tatsächlich mal eine ganze Weile überlegen müssen. Mein erstes Magazin muss eigentlich ein Club Nintendo-Heft gewesen sein, weil wir ja nicht so viel Kohle hatten in meiner Jugend. Das heißt, ich weiß nicht, ob mein erstes Magazin, wenn man es so nennen will, nicht eher ein Spieleberater war, der zu einem Spiel beilag. Ich glaube zu Secret of Evermore, aber das ist ja nur so ein halbes Magazin, aber ich wollte zumindest mal erwähnt haben und wieder dann, glaube ich, das Club Nintendo Magazin und ich bin dann erst, also die Bravo Screen Fun, die hatte ich auch, die hatte ich sogar im Abo, so für, glaube ich, ein halbes Jahr, also nicht so lange, aber eine Weile und da habe ich mir dann immer wieder eine Ausgabe gekauft und ich bin dann erst wieder richtig eingestiegen zur PS1-Ära. Da habe ich dann angefangen, mir sowohl PC-Zeitschriften als auch PlayStation 1-Zeitschriften zu kaufen, weil ich habe ja schon mal in anderen Folgen erwähnt, ich war ja eher ein Konsolenkind, habe ja lange keinen richtigen PC gehabt, sondern eher Konsolen und bin deswegen auch so mit Konsolenmagazinen dann erst wieder aufgewachsen.
Ja, dann werde ich hier jetzt den Support von Benne gleich mal ergreifen müssen. Ich war ja auch eher PC und Kind und hatte keine Konsolen früher, deswegen meine erste Zeitschrift war auch die PC Games, die PC Games. Der bin ich lang treu geblieben, dann kam irgendwann die GameStar und dann war irgendwann der Punkt, wo ich mich immer, weil man konnte sich nicht alles kaufen, dann gab es ja die Gold Edition und Silber Edition und so weiter und irgendwann hat man sich, also am Anfang ging es tatsächlich ums Lesen und Spiele und News und irgendwann war dann der Punkt, man hat sich halt die Zeitschrift gekauft, wo es coolere Spiel mit dabei war oder die cooleren Demos. Aber ich glaube, da greife ich jetzt schon vor, dazu kommen wir wahrscheinlich noch. Aber bei mir war es tatsächlich auch die PC Games und dann später noch die GameStar.
Ja, ich überlege mal gerade bei mir, ich hatte ja auch schon gesagt, N-Zone habe ich ja auch dann ziemlich aktiv gesammelt, könnte man ja schon fast sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich die noch irgendwo habe. In irgendeiner Schublade lagen die mal, aber ich glaube, die sind inzwischen leider alle weg. aber auch davor kann ich mich erinnern, es war eigentlich gar keine richtige erste Zeitschrift für Spiele, sondern da gab es zu Pokémon auch so eine kostenlose Zeitschrift, glaube ich, die lag so in Kaufhäusern aus. Und da war hinten halt auch immer dann natürlich für die Spiele, also für die GBA-Spiele irgendwelche Tipps drin oder ne, hier da findest du dieses Pokémon oder hast du schon mal mit dem Typen in der Stadt oder so gesprochen? Und gerade den Teil, ich hatte da noch kein Gameboy und ich hatte auch noch das Spiel nicht, aber das war dann immer so. Ich stelle mir vor, wie ich das selber spiele. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet. Klar, gerade bei Spielen, die man nicht hatte, aber wenn man von irgendwas gelesen hat, wo man gar keinen Zugang zu hat, ne, wenn man die Konsole nicht hat oder was auch immer, dann war es bei mir wirklich immer so, dass ich teilweise mir die Komplettlösungen durchgelesen habe und mir das im Kopf vorgestellt habe, ne, wie ich das jetzt spiele, wie das aussieht, auch wenn ich das Spiel gar nicht kannte. Wo ich mich da gut dran erinnern kann, war eine Komplettlösung von Soul Reaver 2, wo dann halt genau beschrieben wurde, da musst du da lang gehen, dann springst du auf den Vorsprung. Und ich habe das wirklich wie einen Roman verschlungen, so, weil ich so cool fand. Da, ich über so das Bild in meinem Kopf, wie ich das zocken würde. Ich habe es tatsächlich nie gespielt. Ich habe es zwar inzwischen bei Steam bei mir, und jetzt kam ja auch das Remaster, aber das war irgendwie so was ganz Besonderes für mich. Habt ihr auch so eine Erfahrung in der Hinrichtung?
Tatsächlich ja, jetzt wo du es erwähnst. Also ich glaube, ich wäre von alleine gar nicht so drauf gekommen. Und so intensiv habe ich es auch nicht durchlebt, aber die Zeitschriften hatten ja damals richtig schöne Bilder und Illustrationen, zum Teil richtig viele, gerade auch bei den Lösungen, weil man halt entsprechend die Screenshots dann gepostet hat, um die Stellen zu erklären. Und gerade bei vielen 2D-Jump-Runs habe ich jetzt so, ich kann jetzt nicht sagen welches, aber habe ich es noch bildlich vor mir, wie du dann gesehen hast, wo du entlang gehst und dann hier Geheimnis, da Geheimnis. Da habe ich auch so ein bisschen die überflogen, obwohl ich die Spiele nicht gespielt habe. Waren bei mir dann tatsächlich auch dann von anderen Zeitschriften, von Freunden irgendwelche Konsolensachen, weil ich ja nie Konsolen hatte, dann waren es die 2D-Jump-Runs, irgendwelche Marios, wo ich so ein bisschen versucht habe, das nachzuvollziehen oder nachzuempfinden. Spannend, aber ja doch, kann ich so ein bisschen nachfühlen.
Ja, du hast gerade quasi eine Erinnerung bei mir auch unlocked, total interessant. Und zwar ist es so, ich habe ja eben gesagt, ich war ein PC-Kind, aber das mit dem Gameboy muss ich dann nochmal hervorheben, weil das war wirklich eigentlich die Konsole meiner Kindheit, immer dabei und so weiter. Und dann weiß ich noch, dann kannte man halt Jump'n'Run-Spiele und so, Mario und Asterix und Obelix und solche Sachen hatte ich. Und dann habe ich in der, was weiß ich, die erste oder die zweite von diesen Bowser Screen Fun war, habe ich dann so eine Doppelseite aufgeklappt und dann war da von Legend of Zelda Link's Awakening, war dann so die ganze Karte koloriert dargestellt und dann diese, so das ist der Palast, der Wurm, wie ist er noch gleich, Wurm? Der Windfisch und so weiter. Der Wurmpalast und Windfisch war dann das Endding. Und dann war dann immer so schön diese Grafiken daneben, wie das gemalt wurde und so weiter. Und da ist bei mir so eine Welt aufgegangen, so, das ist alles in diesem Videospiel, das muss ich haben, so ungefähr. Und als ich dann diese kleine Videospielkassette irgendwann geschenkt bekommen habe, dann war das ständig auch dadurch mit dieser Erinnerung an diese gemalten und in meinem Kopf schon tausendmal ausgemalten sozusagen Bilder verbunden, dass dann diese super rudimentäre Grafik auf dem Gameboy dann irgendwie noch mehr zur Fantasie, die Fantasie noch mehr angefacht hat sozusagen, dass man diese Bilder immer dabei im Kopf hatte. Krass, das habe ich auch lange nicht mehr vor Augen gehabt und jetzt durch deine Frage wird das nochmal getriggert. Da war bei mir tatsächlich auch so, da hat die Zeitschrift viel zu beigetragen, dass man die Fantasie schon im Vorhinein so angeregt hat, dass man dann die Spiele in ganz anderem Licht sehen konnte.
Ja, das stimmt. Ich weiß aber nicht, manchmal hatte man so eine Sachen bei der GameStar später, dass es dann irgendwelche Vorschauen gab, die halt einen total reingezogen haben und man wollte halt dieses Spiel spielen und dann hat sich das Spiel aber von der Vorschau bis zum fertigen Spiel komplett geändert, so eine 180-Grad-Wende manchmal gemacht und dann war man so, das ist jetzt aber nicht das, was ich erwartet habe. Also ich finde es, einerseits ist natürlich cool, dass es halt auch die gute Seite gibt, das ist natürlich auch immer interessant, dass es halt auch diese komische Seite gibt. Ich weiß immer nicht mehr, bei welchem Spiel das jetzt direkt war, aber gab es einige, die mich denn von der Vorschau, die GameStar gebracht hat, dann zum vollen Release am Ende ganz schön überrascht haben, was sich da gedreht hat. Ich glaube, Halo war so ein Ding. Halo war ja damals so ein, ich glaube, erst ein Mac-Spiel, also für Mac OS, und ist dann auch erst zu Microsoft gegangen und von Microsoft, die gesagt haben, nee, wir machen jetzt kein Computerspiel mehr, wir machen jetzt ein Xbox-Spiel. Und hat sich das auch von einem, ich glaube, ein Strategiespiel sollte es sein oder ein Third-Person-Shooter dann hin zu dem, was es dann am Ende mit dem First-Person-Shooter war, gewandelt. Und das war schon ziemlich, ziemlich abgefahren. Gerade bei Halo hat es auch dem echt gut getan, das Genre zu wechseln.
Stark. Also ich muss sagen, ich war auch total getriggert jetzt von der Erinnerung. Das hat bei mir auch voll funktioniert. Ich habe ja sozusagen auch die Situation gehabt, dass ich bis zur PS1-Ära ja gar nicht so viele Magazine gelesen habe. Das hatte ich halt diesen Effekt erst später. Und ich muss sagen, jetzt wo ich euch auch das bei euch gehört habe, ist ja so, ich glaube, dieser Effekt war auch deswegen krasser, weil ja die Grafik der Spiele gar nicht so gut war. Und das Bild sozusagen, also viel detaillierter, du hast dir das quasi viel länger angeguckt und irgendwie in deinem Kopf schon Bilder erzeugt. Das ist natürlich heute, wenn ich irgendwie ein Game in einem Bewegtbild in einer Unreal Engine 5 sehe, sieht es natürlich tausendmal krasser aus als irgendwie ein Screenshot. Und damals habe ich aber, wenn ich irgendwie ein Pokémon den gesehen habe oder deine Kokolint-Erinnerung eben, das hat mich so weggepustet, weil du ja in-game nie eine Karte hattest auf einer Ansicht in groß. Also es war ja auch wirklich ein echter Mehrwert. Ich weiß noch, ich hatte einen Zelda A Link to the Past Spieleberater, aber nicht das Spiel, weil irgendein Kumpel den, weiß ich nicht, mir mal ausgeliehen hatte zum Lesen. Und ich dann wirklich dieses Teil durchgelesen habe, wirklich wie so ein Buch immer und immer wieder. Und es war einfach nur so krass. Also hat mich auch gerade voll abgeholt, die Erinnerung. Und tatsächlich so dieses Gefühl, auch so, ich habe auch schon Anleitungen von Spielen immer, wenn man was Neues gekauft hat, direkt quasi durchgelesen und mich dann die ganze Zeit darauf gefreut. Aber das führt uns ja alles ein bisschen weg von dem Thema Magazin, deswegen springe ich nochmal ein bisschen vor. Also bei PS1-Spielen besonders, ich habe lange, lange Zeit Spielezeitschriften hauptsächlich wegen der Cheats gesammelt. Also ich hatte tatsächlich einen eigenen Ordner, also wirklich so einen blauen Mathe-Ordner. Und meine Mutter hat die dann immer hinten rausgetrennt quasi und gelocht und dann habe ich die in so einem Ordner abgelegt. Eigentlich total weird im Nachhinein betrachtet, aber ich hatte wirklich eine ganze Schublade voll mit 3-4 so einen Ordnern, die wirklich bergeweise Cheat-Seiten aus allen möglichen Magazinen, manchmal hatte ich die Magazine dazu nicht mal gelesen, sondern nur quasi den Cheat-Teil rausgetrennt, um dann in Spielen zu cheaten. Wir haben es ja schon mal in einer anderen Folge angesprochen, dass es quasi damals eine andere Rolle hatte als heute. Mhm. Auch mit dem kompetitiven Online und so. Und dass das wirklich so krass war, dass ich dann irgendwie bergeweise von diesen Komplettlösungen und Cheat-Seiten hatte. Aber nicht in der Zeitschrift selbst sozusagen, die dann vielleicht, wenn ich die ausgelesen hatte, weggeflogen ist. Was mir heute wehtut. Aber sozusagen damals die Cheat-Seiten dann alle aufgehoben habe und die habe ich tatsächlich heute noch, die Ordner. Also die wandern in jedem Umzug mit mir mit, die habe ich seit frühester Jugend aufgehoben.
Nur kurz eingeworfen, da konnte man ja sogar Geld mit verdienen, dass man Komplettlösungen für Magazine schreibt. Wenn du schnell warst und der Erste und eine gute, dann hast du irgendwie 100 Mark für bekommen, was für mich als Kind unvorstellbar war. und dann immer so neue Cheats rausgefunden. Ich sende sie uns. Und das fand ich auch eine Sache, das ist ja völlig undenkbar heute mit Internet. Aber das ist schon eine coole Sache gewesen.
Und preiset die Hersteller der Zeitung. Es gab irgendwann auch wirklich raustrennbare Cheat-Seiten. Am Anfang waren die ja noch immer so normal wie ganz normale Seiten, aber später waren die dann so perforiert, dass man die dann so rausziehen konnte. Das war auch sehr hilfreich, um die Sammlung zu vervollständigen. Und da fällt mir noch ein, es gab vom Sonic the Hedgehog gab es einen Comic, der war so ein bisschen größer, also so ein bisschen breiter als ein lustiges Taschenbuch und ein bisschen, aber von der Höhe nicht ganz so hoch. Und da waren hinten auch immer Cheats für Sonic drin. Und da hatte ich dann zum ersten Mal diesen bei Sonic 2 diesen Cheat gefunden, dass man dann, wenn man 50 Ringe sammelte oder irgendwie, doch 50 Ringe waren es, dass man dann zu diesem gelben Super Sonic wird und dann durch die Levels fliegt wie so ein Irrer, was total kontraproduktiv war, weil man viel zu schnell unterwegs war und eigentlich überall gegen klatscht ist, wo man gegen klatschen konnte und das Level dann schon nicht mehr geschafft hat, wenn man es nicht in- und auswendig kannte. Das ist auch so eine Erinnerung, die sich gerade so anschleicht. Und dieses Heft hat mein Vater irgendwann weggeworfen und da
Ach, warum?
war ich richtig traurig.
No.
Ah ja, ja generell, ne? Irgendwann hat man dann doch mal aus Platzgründen, wie gesagt, ich hatte auch einen riesigen Stapel mit, ich weiß, das habe ich gesammelt, als der allererste 3DS oder beziehungsweise wo der Prototyp von vom Nintendo DS, nicht 3DS, vorgestellt wurde. Und da hatte die N-Zone quasi auf diesem Rücken so einen kompletten 3DS oder quasi abgebildet und ich hatte diese komplette Sammlung. Das ist alles weg. Ja. Gut, ja. Cheatcodes, auf jeden Fall. Auch eine, wie ich schon vorhin meinte, war das überhaupt die einzige Quelle, wo man dann an sowas überhaupt auch rangekommen ist, ne? Neben den Informationen auch zu neuen Spielen. Jetzt würde mich da interessieren, habt ihr euch schon damals für die Tests wirklich interessiert? Oder habt ihr einfach nur durchgeblättert und wenn euch was gefallen hat oder irgendwelche Screenshots gefallen haben, dann habt ihr euch da mal was durchgelesen? Oder habt ihr wirklich drauf gewartet, jetzt so, oh, da kommt ein neues Spiel, da will ich unbedingt wissen, wie ist denn das? Ist es gut, ist es schlecht? Ja. Was sagt ihr dazu, Bene?
Also da kommt ein neues Spiel, konnte man ja nur aus dieser Zeitschrift erfahren. Also zumindest ich in meiner, oh, ja, für alle, die es jetzt natürlich nicht sehen können, ihr hält gerade die, ja, kann man nicht erkennen durch die, naja, Cheats Hacker. Das ist eine Zeitschrift von, wann war die? Achso, da hat jetzt
Warte,
ein
ich
Datum dran.
gucke 7,80 Mark
Ha.
von Puh. Ich gucke mal ins Layout,
Muss eigentlich
steht
immer oben
7,80.
drauf stehen, ganz oben auf der Ausgabe irgendwie. Na gut.
Ja, da habe ich es. Januar, Februar 2001.
Ah, okay, gut. Ich will mal gucken, eigentlich wollte ich sie nicht mitbringen, weil ich dachte, das kann man eh nicht im Podcast zeigen, aber ich glaube, ich habe noch meine erste PC Games von 97, meine ich, habe ich noch unten im Keller liegen, muss ich gleich mal gucken. Wo waren wir? Genau. Ich habe mir natürlich nicht die PC Games geholt, um was über ein Spiel zu erfahren, was bald kommt, weil woher soll ich wissen, dass da ein Spiel kommt? Das hat man ja erst in der Zeitschrift erfahren. Das war ja quasi Quelle Nummer eins. Man konnte sich nicht informieren. Klar, Internet gab es nicht, aber auch Freunde kannten sich nicht aus. Also wenn man mal irgendwie einen Freund hat, der einen großen Bruder hatte, der das schon gespielt hat, dann war es vielleicht schon das höchste der Töne. Aber erst beim Durchblättern hat man dann gesagt, oh, das sieht auch cool aus und das gefällt mir auch. Und natürlich, wenn wir wahrscheinlich gleich nochmal im Detail drauf kommen, das andere, was man aus der Zeitschrift raustrennt, neben den Cheatcodes, waren natürlich die CDs, die ich dann in so einer riesen Spindel irgendwann aufbewahrt hatte und eben nicht nur Spiele angucken, sondern auch anprobieren, so antesten konnte, bevor dann irgendwann der Jugendschutz zugeschlagen hat und die Sachen da irgendwann raus weggenommen hat. Ja, aber auf deine Frage, also natürlich hat man sich die Zeitschrift geholt, um zu gucken, was geht denn da Neues, was kommt denn raus und sich schon mal die ersten Bilder und Sachen anzugucken und die Tests selber, natürlich habe ich die alle durchgelesen und ja, aufgesogen, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Ich denke schon, dass das weiterhin der Kern der Zeitschrift war.
Ja, also ich war da tatsächlich sehr selektiv. Also ich habe jetzt, ich hatte, ich glaube, ich hatte einmal ein Abonjahr, bin ich mir aber gar nicht mehr sicher. Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, seit Ben das erwähnt hat. Aber ansonsten habe ich immer sehr gezielt Zeitschriften gekauft und geguckt, was für Tipps und Tricks. oder Cheats, meistens ist es ja Tipps und Tricks und Cheats oder eine wilde Mischung, sind drin und welche Spielevorstellungen, weil, wie ihr schon gesagt habt, sonst man wusste ja von nichts und habe dann tatsächlich immer einen Blick ins Inhaltsverzeichnis geworfen und habe es dann gekauft, wenn was dabei war, was mich interessiert hat. Und dann habe ich mir aber auch natürlich den einen Test durchgelesen von dem einen Spiel, von dem man vielleicht schon was gehört hat oder das super spannend klang. Und dann habe ich mir aber auch den Rest angeguckt oder wenigstens grob überflogen. Und die Cheats hat man sich sowieso, also ich war dann eher, war nie der Aufheben, Nostalgie, Zeitschriften irgendwie behalten. Ich war Team Ausschneiden, also ich habe dann auch, ich habe es tatsächlich ausgeschnitten, weiß nicht warum, ich glaube, mir hat es irgendwann mal meine Mama so gezeigt und ich habe es mein Leben lang so durchgezogen, was natürlich dann immer den Vorteil hatte, in Anführungszeichen, dass wenn du was ausschneidest und die Rückseite dann doch mal brauchst, weil du 3 Jahre später das Spiel hast, dann hast du einen zerschnittenen Cheatcode, was dir dann auch nicht weitergeholfen hat. Aber also ich habe sehr gezielt geguckt, was ist in der Zeitschrift drin. Thema, also Test oder Bericht oder wie auch immer oder Cheat, später dann noch entsprechendes Spiel, habe die Zeitschrift gekauft und die habe ich dann aber auch genutzt, so gut es geht. Aber dann habe ich mir auch vielleicht eher mal nur alle 2 Monate oder 3 Monate eine Zeitschrift gekauft und weniger regelmäßig. Also ich war da schon sehr, sehr selektiv.
Ich war nicht selektiv, ich war mehr so die Schrotflinte. Ich habe immer ge gekauft, was gerade so, was mich angesprochen hat. Ich war wirklich so, und ich bin so ein Schaufenstershopper. Ich guck mir so die Magazincover an und habe mich davon inspirieren lassen. Und deswegen war eigentlich immer, als ich jünger war, ganz oben so PC Games und GameStar. Und dann natürlich das PlayStation-Magazin wegen der Demo-CD. Diese Riesenspindel hatten wir auch. Und beste Klassenfahrten ever, weil irgendeiner hatte immer eine PlayStation dabei, weil die war ja nicht schwer, die konnte immer gut verstauen. Und tausende von diesen Demo-CDs und dann, weiß ich nicht, das war so der Hype um Tony Hawk und diese ganzen Spiele rum. Dann gab es dann so ein, zum Beispiel irgendein, ich glaube, gab mal so ein BMX-Spiel, einfach genau das gleiche wie Tony Hawk und wir haben das so durchgeballert und am Ende, wir haben angefangen so mit, oh, wir haben 1500 Punkte gemacht, super. Und am Ende der Klassenfahrt waren dann so 36 Millionen Punkte, bam, super Combo. In 20, das Ding so 20 Minuten lang durchgegrindet. Ach, das waren Zeiten.
Zu den Demo-CDs habe ich auch noch so ein, zwei Anekdoten, die ich mal erzählen möchte. Also ich habe tatsächlich erst sehr spät mir Zeitschriften mit Demos geholt. Einfach, ich hatte keine PlayStation, das heißt, diese ganzen PlayStation-Demos, Demo-CDs waren für mich eher weniger interessant. Und dann auch eher erst relativ spät, sage ich mal, meinen eigenen PC. Und da habe ich dann auch angefangen, mal so tatsächlich die Computerbildspiele zu kaufen, nur wegen der CD. Da hat mich wirklich die Zeitung nicht interessiert, aber da habe ich gesehen, oh, da gibt es ein paar nette Spiele, unter anderem auch das erste Splinter Cell habe ich da drüber bekommen und mich dann, sag ich mal, so ein bisschen in dieses Stealth-Game-Genre verliebt, weil ich das echt damals richtig cool fand und ja. Und das andere, was mir da noch hängen geblieben ist, das war jetzt nicht direkt mit Zeitschriften, aber mit diesen Demo-CDs. Wir hatten in der Grundschule irgendwann auch dann einen PC mit im Klassenraum. Und wie das dann so ist, irgendeiner bringt da natürlich so diese Demo-CDs mit. Und dann wird da erstmal auf den Schulrechner alle möglichen Scheiß installiert, der da so drauf ist. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten da irgendwie so einen Feuerwehr-Simulator, also wo du quasi dann rumgerannt bist mit einem Schlauch und musstest was löschen, dann musstest du mit der Axt die Tür einhauen und so weiter. Aber auch, glaube ich, eine Final Fantasy. Jetzt will ich überlegen, ob es tatsächlich Final Fantasy 7, aber das kann ja eigentlich nicht gewesen sein, weil es gab so viel PlayStation. Aber ich glaube, irgendein Final Fantasy hatten wir eine Demo auf dem PC.
Doch, es gab Final Fantasy 7 gab es für PC. Auch
Ja?
relativ früh,
Ah.
habe ich da gespielt. Ja, auch eine Demo gab
Ah.
es oft sogar bei PC Games dabei.
Okay, dann war es doch 7, weil das hatten wir dann da auch da drauf. Und irgendeinen Shooter natürlich musste auch geballert werden. Ich weiß aber echt nicht mehr, welcher das war. Aber dann war es wirklich immer so, Pause, Lehrer ist aus dem Raum, die komplette Klasse oder man muss gestehen, alle Jungs aus der Klasse zu dem Zeitpunkt haben sich in der Traube um diesen PC gesammelt und dann wurde immer ausgelost, wer jetzt die Pause was spielen darf und alle anderen haben zugeguckt.
Stark. Also ich habe ja schon gesagt, wegen Reviews hätte ich mir so eine Zeitschrift nicht gekauft. Also das war eher uninteressant tatsächlich. Wie gesagt, hauptsächlich Cheats und Komplettlösungen. Aber was noch ein spannender Aspekt war, war halt, muss ich sagen, es gab ja kein Internet und keine Option, sich auszutauschen. Und die Leserbriefseite war immer noch so ein mega cooler Step, um überhaupt mitzukriegen, dass andere Leute dieses Hobby haben. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich war ja in der Schule relativ unbeliebt als Kind, weswegen ich jetzt auch nicht so einen krassen Freundeskreis hatte, mit dem ich mich jetzt irgendwie mega darüber austauschen konnte. Und es war jetzt eher so ein nerdiges Hobby. Also erst mit Pokémon haben sich echte Freundschaften um Gaming herum gebildet. Davor war das eher so eine einsame Geschichte. Und ich muss sagen, das war immer spannend zu sehen, auch was Leute so für Fragen stellen und was sozusagen da stattfindet. Und ich habe jetzt gerade parallel nochmal ein anderes Heft rausgekramt. Ich habe jetzt eine ganze Kiste dabei. Aus dem Heft von der PlayStation von 98 übrigens, in dem Heft sage und schreibe drei große Spiele angekündigt wurden, nämlich live von der E3-Messe 98, Tomb Raider 3, Metal Gear Solid und Final Fantasy 8. Also starkes Line-Up, ja. Und da musste ich lachen, weil auf der ersten Seite war nämlich noch was Faszinierendes, was ich schon wieder vergessen hatte und erst dann wieder rausgefunden habe. Da gab es noch ein das PlayStation Games Team, was sich vorgestellt hat. Und dann steht da am Ende, wenn eure Demo-CD defekt sein sollte, dann schickt die CD-ROM an folgende Adresse. Und ich weiß noch, das habe ich mal wirklich gemacht, weil es irgendeine Demo-CD gab. Und dann habe ich so einen Brief zurückbekommen mit der Demo-CD. Und das ist ja auch eine Art von Kommunikation mit diesen Zeitschriftenherstellern, die ja dann später gar nicht mehr so üblich war. Und also heute würde ja keiner mehr auf die Idee kommen, ein Magazin zu schreiben und zu sagen, meine Demo-CD ist defekt oder so. Aber sozusagen diese, also weil es auch Leute waren, die quasi mein Hobby geteilt haben, auch die Autoren, war das auch nochmal so ein Fenster in so eine Welt, einfach mit Menschen mich quasi über ein Hobby stumm auszutauschen. Ich habe jetzt nie selbst einen Leserbrief geschrieben. Aber das war unheimlich spannend zu sehen, so Leute, die quasi selber Gaming als Hobby hatten, weil das ja längst nicht so eine akzeptierte Gesellschaftserscheinung war wie heute. Und das war also spannend. Das habe ich mir eher tatsächlich deswegen, also wegen der Cheats und wegen der Leserbriefe, Schrägstrich, Impressums und Editorials gekauft, als jetzt tatsächlich wegen gezielten Spielen oder weil ich unbedingt wissen wollte, wie ein Game ist. Da sehe ich es ähnlich wie Benne. Ich habe halt von einem Spiel gar nichts erfahren, wenn ich jetzt nicht wusste, okay, da ist die komplette Lösung zu Final Fantasy 7 drin. Da war das Spiel dann immer schon draußen.
Man muss sich das ja auch mal irgendwie zurückrufen. Du redest von Leserbriefen und vielleicht sind viele, die ja den Podcast hören, eventuell jünger und können dann gar nichts mit dem Wort so richtig anfangen. Es ist ja heute das Allernormalste der ganzen Welt, dass überall eine Kommentarfunktion ist, wo man sein Handy zückt und mit zwei Klicks seine Meinung runterschreibt. Das ist ja von nichts mehr wegzudenken. Und früher gab es das erstens nicht, ne? Kein Internet. Und dann war da eine Zeitschrift, da wollte man was beitragen, da musste man ein Papier nehmen, einen Stift, die Sachen per Hand draufschreiben. Okay, du könntest auch tippen und ausdrucken, haben die wenigsten gemacht. Das Ding falten, in den Briefumschlag legen, die Adresse draufschreiben, eine Briefmarke kaufen, das Ding in den Briefkasten schmeißen. Und dann hast du einen Monat später, wenn du Glück hattest, diesen Brief in der Zeitschrift gefunden mit einer Antwort. Das ist so crazy heute, sich das vorzustellen, bei der Flut an Informationen, die durch unser Handy gehen und in irgendwelche Foren und in irgendwelche Kommentarzeilen von YouTube und was weiß ich, Instagram, dass das so ein magischer Moment war. Ich hatte nämlich einmal tatsächlich auch was von mir abgedruckt bekommen, das dann in dieser Zeitschrift zu sehen. Das ist wirklich mit diesem heutigen, ich schreibe mal einen Kommentar, sowas von nicht mehr zu vergleichen, das wird man auch nie wiederholen können. Vielleicht kann man sich so ein bisschen vorstellen, wenn man nicht in der Zeit war, aber es war schon wirklich was Magisches und dann gebe ich dir völlig recht, andere Leute, die andere Fragen hatten, dann sozusagen mitzubekommen, da sind andere wie ich, das hat schon wirklich was Cooles gehabt.
Ja, das finde ich ja echt mega. Also ich habe selber nie einen Leserbrief geschrieben, fand es aber auch mal ganz interessant, mal so das zu lesen. Und ich muss ehrlich gestehen, ich kann es schon verstehen, dass das, ne, du hast ja gerade schon den Aufwand beschrieben, den man da eigentlich hatte, im Gegensatz zu heute. Und heutzutage, wenn du so einen Kommentar schreibst, das geht ja halt auch unter. Also höchstwahrscheinlich lesen das ein paar Leute und dann gibt es da noch 5000 andere Kommentare, die, sag ich mal, das, was du geschrieben hast, irgendwie verdecken. Und das hier ist ja wirklich schon was Besonderes, in gewisser Form auch für die Ewigkeit festgehalten. Und ja, finde ich krass. Coole Sache. Sonst noch irgendjemand von euch Leserbriefe geschrieben? Oder?
Nicht geschrieben, aber sehr gerne gelesen. Ich weiß noch, es gab bei einigen Zeitungen auch so dedizierte Leserbrief-Onkels. Das waren meistens Männer.
Rainer Rossiert oder Rossiert.
Genau.
Bei Pizza Games.
Genau, auf den wollte ich gerade kommen. Und ja, das war halt auch, also teilweise mit spitzer Feder geschrieben, was da an Antworten kam, fand ich damals mal sehr erheiternd. Heute ist so ein bisschen cringy und fremdschämig, aber früher war das halt cool. Ich habe ja im Zuge der Recherche hier auch mal ein bisschen geguckt und quergelesen und es gibt ja die Seite Kultmax, wo man halt auch alte Hefte sich angucken kann, so PC Action und Endzone und so. Kann ich nur sehr empfehlen, dann sollte man mal durchs Archiv blättern und sich das angucken. PC Games, glaube ich, auch dabei. Und auch mal in die Leserbriefe reinlesen, da gibt es dann so lustige Sachen wie ich weiß sowas wie, mein Max Payne läuft nicht richtig, was kann ich tun? Und dann, naja, dann lies bitte unseren Beitrag in Heft so und so oder keine Ahnung. Ist schon schön, also war schon eine interessante Art und Weise der Kundenbindung und Community, des Community-Aufbaus, den man heutzutage ja nicht mehr so auf so eine unschuldige Art hat. Heute muss ja immer alles auch direkt sein und schnell und jeder muss das immer abgeben und irgendwie, ja, vermisst man es auch. Vielleicht sollte man wieder dazu zurückkommen, Leserbriefe zu schreiben oder E-Mails.
Ja, es gibt ja heutzutage noch Leserbriefe. Ich kann ja mal ein bisschen die Brücke schlagen, weil wir waren jetzt alle sehr nostalgisch und ne, das war halt.
Ich unterbreche, aber ja, bevor wir, eine Sache, die wahrscheinlich keiner von euch oder vielleicht doch, vielleicht werde ich überrascht, aber gar nicht mehr auf dem Schirm hat, war, dass eine Sache noch auf den CDs war, weil Stichwort Lesereinsendungen. Habt ihr das auch mitbekommen, dass da auch Spiele drauf waren, die Leute gemacht haben, die User eingesendet haben? Weil das war so eine Sache, das wissen die meisten gar nicht mehr. Und das wusste ich am Anfang auch nicht. Es hat mich nicht interessiert, die ersten, weiß ich nicht, 6 Ausgaben oder so. Und irgendwann bin ich darauf gestoßen, weil ich hatte nämlich auch schon früher, hatte ich durch einen Freund von meinem Vater ein bisschen Unterricht in QBasic, dieses blauer Bildschirm, man schreibt Print und man schreibt so weiter. Man könnte so kleine Spiele darin machen, in DOS. Und da haben viele Leute ihr Spiel eingeschickt. Und das waren fast immer Text-Adventures, weil die halt am einfachsten zu schreiben waren, ne, mit Ja, Nein, Option 1, 2 wählen. Aber teilweise richtig kreative Sachen drauf. Und das hat eine völlig neue Welt für mich eröffnet. Ich konnte es natürlich nicht selber. Ich meine, mit irgendwie 9 Jahren kann ich jetzt nicht so ein Spiel programmieren, wo dann irgendwie eine Figur rumläuft und über Sachen springt. Das war zu schwer. Aber zu sehen, was möglich war, und dann eben Text-Adventures waren möglich. Die konnte auch ich schreiben, natürlich nicht gut, aber ne, das war noch eine Sache. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand hier auch erlebt hat damals, würde ich ja mal sagen. Aber das war ein Teil, der völlig in Vergessenheit geraten ist.
Ja, interessant. Nee, hatte ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm. Aber gut, wie gesagt, bei mir kam das auch dann wirklich erst später. Da weiß ich gar nicht, ob da dann noch so Sachen mit da drauf waren. Wo ich mich noch dran erinnern kann, um jetzt doch noch mal ein bisschen bei dem Thema zu bleiben, es waren natürlich auch immer Videos und Trailer und so weiter, die man ja sonst auch nirgendwo wirklich sehen konnte. Ne? YouTube war noch nicht so wirklich ein Ding. Und wenn du jetzt irgendwie neues, mal cooles Gameplay oder ein Render-Video und dann manchmal waren ja auch einfach nur die Intros von irgendwelchen Spielen mit drauf. Das konntest du ja auch nur darüber sehen. Ne? Ich überlege gerade, gibt es da irgendwelche Trailer oder irgendwelche Videos, die euch da in Erinnerung geblieben sind?
Raumschiff GameStar. Falls es noch jemand kennt. Oder die Redaktion später, aber es war so ein Sehr trashige, produzierte Science-Fiction. Ich hab's geliebt. Damals noch, ich glaube, Gunnar war noch dabei und Christian Schmidt, weiß ich gar nicht. Also Gunnar Lott und Christian Schmidt waren ja auch bei der GameStar Redakteure, die jetzt das den Podcast Stay Forever machen. Und Gunnar war auf jeden Fall öfter mal in Raumschiff GameStar zu sehen, zusammen mit Martin Deppe und Mick Schnelle und wie hieß der dritte? Weiß ich nicht mehr. Kriege ich nicht.
Heiko Klinger war, finde ich, auch dabei.
Heiko Klinger war, glaube ich, auch dabei. Es war gut. Ich habe, es gibt eine Seite, wo man sich die alle angucken kann. Ich glaube, auf YouTube kann man sich die auch angucken, aber es gibt auch so eine Seite, wo die alle so schön gestaffelt sind, schön nach den verschiedenen Staffeln, die es so gab, mit allen Videos. Also es war schon ganz cool. Ich glaube, die einzigen, die fehlen, waren die Sonderhefte, die man da nicht abrufen kann. Und es ist immer, das war auch so eine Zeitreise. Ich erinnere mich noch, dass ich mit meinem Bruder das immer geguckt habe. Die Raumschiff GameStar Folgen damals. Ah ja, lang, lang ist es her. Und ich glaube, der erste Trailer zu Gothic 2 war auf irgendeiner GameStar. Und das hat mich damals auch mega geflasht. Und das war auch so ein Ding, wo ich dachte,
Also ich habe tatsächlich kein Video auf einer Demo-CD oder so geguckt, sondern wirklich Demos gespielt. Also kann ich mich nicht dran erinnern. Es gab zwar mal Trailer, aber irgendwie hat mich das nie interessiert, muss ich sagen. Also wenn ich so darüber nachdenke, ich weiß, da waren Trailer drauf auf den CDs, aber das fand ich irgendwie immer uninteressant. Warum auch immer, weil kann ich mich, also könnte ich jetzt nicht mehr sagen, warum. Aber was für mich nochmal ein großer Aspekt war, den wir jetzt noch gar nicht gesagt haben und der mir jetzt gerade eingefallen ist, ist der große Vorteil an physischen, haptischen Heften war ja auch, ich hatte ja gar keinen freien Zugang zu einem Fernseher oder Rechner, sondern quasi nur auf Goodwill meiner Eltern oder wenn halt das irgendwie frei war oder so. Und ein Heft hatte ich halt für mich im Zimmer und konnte quasi Gaming-Inhalte konsumieren, wann immer ich wollte. Und das war ja damals, also für die heutige Generation, für meine Kinder völlig unvorstellbar, kein elektronisches Gerät quasi in Reichweite zu haben. Das war ja wirklich gar nicht Teil meines Alltags. Also das war was Besonderes, für das man eine Zeit hatte, irgendwie zocken oder Fernsehen oder im Idealfall beides. Und wenn ich aber irgendwie in den Ferien saß und irgendwie wir waren, weiß ich nicht, im Urlaub und da gab es dann halt keinen PC und keinen Fernsehen irgendwie 3 Wochen lang, dann hatte ich meine 3 Lieblingshefte mit und habe die da einfach immer wieder gelesen, um quasi dieses Gaming-Erlebnis, das konnte man halt einfach mitnehmen. Das war was, dafür brauchte ich keine Elektronik, dafür brauchte ich keine Erlaubnis meiner Eltern. Das war auch irgendwie Lesen. Das war bei Eltern irgendwie auch cool und hat keine Schwelle zum Gaming erfordert. Also das ist natürlich, kommt einem das heute irre vor in Zeiten von Social Media und Informationsflut, aber das war wirklich eine krasse Sache, sozusagen eine Selbstbestimmung über Gaming-Inhalte zu haben. Ja, stark. Also das kann ich mir auch dran erinnern, dass ich manche besonders zerlesene Hefte oder so dann einfach immer wieder dabei gehabt habe, irgendwie abends zum Einschlafen nochmal zu lesen, wie kann ich das nächste Level da spielen, obwohl ich das Spiel vielleicht nie spielen würde. Also krass.
Da habe ich ein lautes Geräusch. Entschuldigung, da war gerade ein lautes Geräusch. Aber das hatte ich auch, genau. Ich habe zum Beispiel die Komplettlösung vom Akte X-Spiel habe ich auf irgendeinem Heft gehabt. Und ich habe das immer und immer wieder gelesen, weil das ist auch mit Bildern, das war halt wirklich wie so eine Bildergeschichte gemacht. Das war ziemlich, ziemlich cool. Und ich habe dieses Spiel bis heute nicht gespielt. Aber ich weiß immer noch, wie man in den Computer am Anfang kommt. So, und das finde ich halt auch ziemlich, ziemlich spannend auch, dass es halt so ein kollektives, wie soll ich sagen, so ein kollektives Bewusstsein ist es nicht, aber so ein kollektives, nostalgisches Gefühl in uns jetzt hier aufbaut. Ich finde ich sehr schön, dass wir doch alle trotz unterschiedlicher Sozialisierung mit Gaming, also ne, ich war ja mehr so ein Konsolenspieler und ihr wart ja mehr so, also André war mehr so der PC-Spieler und dass es dann so schön so aufgeht. Das finde ich halt schön, auch für, dass wir halt sowas Gemeinsames haben. Und aber wir haben noch über eine Sache, müssen wir noch reden, bevor wir jetzt zu irgendwas Modernerem kommen. Werbung in Heften. Wenn man sich alte Hefte anguckt und durchblättert, ist ja abgefahren, wie die Werbung damals war. Also die Printwerbung war damals, ja, das war ja Wilder Westen. Also ich weiß gar nicht, ich habe mehr nackte Hintern und Brüste gesehen als in anderen Zeitungen. Waren halt in Games-Zeitungen, weil irgendein PC-Bastelbude musste das mit irgendeiner nackten Frau bewerben oder irgendwelche Handyspiele, die man sich dann runterladen konnte, weil man die SMS an die 88377 schickt oder sowas. Und ja. Was habt ihr da so? Also es gibt ja verschiedene. Es gab auch die Ekelwerbung in den PlayStation-Magazinen und so. Für Resident Evil zum Beispiel mit den pickligen Pobacken, glaube ich, war das damals. Und
ich muss gestehen, ich habe keinerlei Erinnerung an Werbung in Zeitschriften. Ich könnte, also sagen wir so, Fernsehwerbung war was anderes. Die hat sich teilweise heutzutage immer noch eingebrannt. Oder wenn du sie irgendwann mal wiederhörst, dann weißt du, kannst du sofort wieder mitsprechen oder mitsingen den Jingle oder weißt du nicht was. Aber so Werbung in Printmagazinen kann ich mich echt nicht dran erinnern. Ich weiß nicht, Goethe, wie sieht es bei dir aus? Hast du da irgendwelche Erinnerungen?
Bin gerade auch am scharf nachdenken, aber tatsächlich, ich kann mich jetzt wirklich nur so, ich weiß aber nicht, ob das konstruiert ist, an irgendwelche kleinen Ausschnitte rechts im Eck, wo dann die Handynummern dran waren oder irgendwelche Telefonnummern. Ja, sowas, ganz, ganz komische Sachen, also wie du sagst, Wilder Westen. Aber ansonsten ist mir jetzt Werbung in Zeitschriften auch tatsächlich weniger bewusst. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ich habe hier also ich habe Bilder im Kopf von Seiten von einzelnen von Zeitschriften oder von Cheats und allem, aber in Werbung gar nicht, tatsächlich spannenderweise. Aber muss ja gewesen sein. Also die haben damit ja auch einen Haufen Geld verdient mit Werbung, vermutlich. Aber kann ich mich auch nicht erinnern. Aber noch kurz, um zu dem anderen Thema von gerade eben nochmal das nochmal aufzugreifen. Jetzt, wo du sagst, ja, die Spielezeitschrift als Leselektüre, da kann ich mich auch sehr gut dran erinnern. Also das nicht nur einmal, sondern sehr, sehr oft gelesen zu haben. Sei es jetzt, weil man die Geschichte spannend findet, weil man eine Komplettlösung liest oder weil das neue Hype-Game, das man unbedingt haben will, man sich halt zum 20. Mal den Preview durchliest und man sich unfassbar auf das Spiel freut. Ich meine, wenn ich jetzt aufs nächste Spiel warte und einfach total gehypt bin, dann gehe ich ins Internet und lese mir 40 Artikel durch, gucke mir 500 Videos an und höre mir 12 Podcasts an. Damals hatte ich eine, mit viel Glück vielleicht sogar zwei oder drei Artikel in mehreren Zeitschriften und wusste, das Spiel kommt im 3 Monaten, da habe ich mir die immer und immer und immer und immer wieder durchgelesen, weil ich so, das hat meinen Hype gefördert. Ich hatte ja damals keine Möglichkeit. Ich hatte ja damals zum Teil nicht mein Handy. Das wäre noch vor der Handyzeit. Also irre. Deswegen Zeitschriften als Lektüre, um so, ja, nicht nur einen Hype aufzubauen, sondern auch allgemein, um im Thema zu bleiben, also auch um sein Interesse aufrechtzuerhalten. Weil man hat gespielt, dann war Pause, dann waren eben hatte man nicht sehr viele Freunde, die auch gespielt haben, die haben dann vielleicht andere Sachen gespielt und dann hat man auch alte Tests, also ich habe auch Spiele gespielt und habe dann Tests dieser Spiele nochmal durchgelesen oder Vorschauen, weil ich von diesem Spiel so gehypt war und irgendwie dieses eine Thema so möglichst aufrechterhalten und erleben wollte, bis es irgendwann durchgespielt war.
Ja, also ich muss sagen, ich kann mich an Werbung und Spielezeitschriften auch nicht erinnern, aber es war vielleicht auch eher ein PC-Ding, weil ich habe ja viele Consolero-Zeitschriften gelesen und da war das nicht so. Ich glaube, weil dieses Label familienfreundlicher noch ein bisschen härter verfolgt wurde, so bei Konsolen. PCs war ja so ein Erwachsenending und Konsolen waren da so ein bisschen, also mit der PlayStation änderte sich zwar die Wahrnehmung, aber ich glaube nicht die Darstellung sozusagen in den Zeitschriften. Was ich aber sagen muss, da musste ich jetzt gerade daran denken, weil du es gesagt hast, Werbung war natürlich sehr präsent und auch dieses ganze Drumherum in der Gaming-Welt um Spiele fand ja nur in Zeitschriften statt, weil du konntest eben nicht in Reddit gehen oder irgendwie in eine Facebook-Gruppe oder so, sondern, also ich habe gerade noch mal ein bisschen geblättert nebenbei, für die Leute, die es im Podcast gerade nicht sehen, ich habe hier noch mal eine Zeitschrift rausgesucht aus der schon angesprochenen PlayStation Expert von vorhin und da ist zum Beispiel unten rechts eine Werbung für Joytech Real Arcade Guns, Memory Cards, ein PlayStation Controller plus SE und RGB SCART Kabel Spezial. Ja, und das waren natürlich Dinge, von denen hast du gar nicht erfahren, Also ich meine, ich bin jetzt nicht irgendwie jede Woche in den Laden meines Vertrauens gefahren und gesagt, was hast du für geile neue Hardware da? Sondern von so Sachen wie einer Lightgun oder einer transparenten Memory Card in grüner Farbe, bei der man die Innereien sieht, sowas habe ich aus einer Zeitschrift dann bekommen und dachte mir, ey geil, krasses Konsumprodukt. Und natürlich die Kaufwerbung für Spiele. Also quasi, es war bei mir mindestens 3, 4, 5 Seiten, wo es dann irgendwie quasi die neuesten Games, hier 89 D-Mark da, 119 D-Mark da, 29 D-Mark da. Und das waren ja auch die überzeugenden Argumente für Eltern, weil die ja auch nichts konsumiert haben an Gaming-Inhalten. Und jetzt, also wenn sich meine Eltern über informieren wollten, ob mein Spiel ein Gewaltspiel ist oder nicht, dann musste ich denen so eine Zeitschrift bringen, in der jemand geschrieben hatte, das ist auf jeden Fall ein absolut kinderfreundliches Spiel, weil es ja keine andere Informationsquelle gab. Also es gab keine Online-Elternratgeber, was für Jugendliche angemessen ist. Es gab keine Elternaustauschforen, sondern dann hast du denen so eine Zeitschrift in der Nase und dann sagst, guck mal, Papa, dieses Spiel, das will ich haben, das brauche ich unbedingt. Das ist jetzt voll angesagt bei den Kids. Und dann hat mein Vater sich dieses Heft geschnappt und vermutlich nichts davon verstanden und dann gesagt, wie viel kostet das? Können wir uns das zum nächsten Weihnachten leisten? Okay, dann merke ich mir das und hat sich das vielleicht mal eingesteckt und mich dann überrascht. Also dieser Aspekt, auch mal ein Interview mit einem Shigeru Miyamoto, so, das waren ja Welten, die sich da aufgetan haben, die es gar nicht gab auf andere Arten und Weisen. Also da haben Spielezeitschriften wirklich eine sehr umfassende Rolle über die Wahrnehmung der Gaming-Welt für mich gespielt. Also wie gesagt, ist ja immer auch ein individuell anderes Erleben. Aber für mich, der sozusagen auch niemals auf eine Messe gefahren wäre oder so, auch nicht später mit 15, 16, 17, da hatte ich erst später die Gelegenheit zu, als ich etwas älter und besser ausfinanziert war. Aber so, da waren das quasi ja lange Jahre die einzige Informationsquelle überhaupt, was über Hintergründe, Entwickler, wie funktioniert überhaupt Gaming, keine Ahnung, war ja eine magische Wundertüte, da sowas zu erfahren. Und ich weiß noch, dass es zu manchen Spielen ja auch Sonderhefte gab. Ich glaube, zu Diablo 2 gab es ein riesen Sonderheft. Das war dann irgendwie 50 Seiten dick gefühlt und hat dann irgendwie auch, weiß ich nicht, 15 Mark oder so gekostet. Das war irgendwie eine halbe Monatsausgabe. Und dann hast du gedacht, wow, wer hat dieses Pamphlet geschrieben? Also das war schon wirklich eher ein Roman als eine Spielezeitschrift. Und ja, also wie gesagt, ich war im PC-Sektor da nicht so unterwegs. Diablo 2 war, glaube ich, das einzige richtige PC-Spiel und Gothic 1, was ich hatte dann später. Aber ja, das war schon irre. Also welche gesellschaftliche Rolle da auch Gaming Magazine an der Stelle für mich erfüllt haben, sehr spannend.
Dann muss ich als Einziger jetzt dem Chris nochmal zustimmen und sagen, ja, diese Werbung gab es wirklich, weil die ja kein anderer gesehen hat. Und zwar nicht nur, ich weiß, was du meinst, Carlos, dieses eine Seite war dann irgendwie Resident Evil mit einem coolen Bild drauf, jetzt bald im Handel. Das meinen wir aber gar nicht, sondern es waren wirklich irgendwie gelbe meistens oder grüne, also so ganz anders, auch von der Haptik her, andere Seiten, die in der Mitte des Heftes gebündelt waren, wo dann einfach ein Werbeblock quasi kam. Den hat man als Kind dann meistens überblättert, weil nach den ersten Seiten habe ich so gedacht, ja, langweilig, sind keine coolen Bilder drin, bis ich dann Wet the Sexy Empire gesehen habe auf der vorletzten Seite in groß mit einer barbusigen Frau. Das kann ich mir auch noch gut dran erinnern. Das war wirklich nicht jugendschutzt zensiert oder sonst irgendwas. Ja, interessant. Da hat man früher sich keine Gedanken drüber gemacht. Genauso wie auch bei diesen Leseeinsendungen, von denen ich eben erzählt habe. Die Spiele waren absolut nicht jugendfrei, auch wenn es nur Text-Adventures waren. Da war dann irgendwie, du ertrinkst im eigenen Blut und so, war da ganz normal in den Texten. Das war dann für den 8-jährigen Bände dann gar kein Problem, das Spiel durchzuspielen. Also diese Werbedinger kann ich mich gut dran erinnern. Das war wirklich ganz ein richtiger Block, bestimmt irgendwie 10 Seiten oder so, die man dann überblättert hat, mit Werbeanzeigen. Und das war irgendwie dann auch cool zu sehen, was dann noch alles auf dem Markt war später. Kann ich dir ja komplett zustimmen. Vielleicht ein Computerding, also ein PC-Spiele-Zeitschrift-Ding.
Ich hab mal in den Chat gepostet, in unseren Chat, den leider die Zuhörer jetzt nicht sehen, einen Werbeblock aus der PC Action 2007. Weil du gerade Sonderhefte sagst. Sonderhefte gibt es ja heute immer noch. Also es gibt ja bei der GameStar gerade auch ein Sonderheft von Civilization 7. Muss man sich auch mal ins Gedächtnis rufen, dass das halt immer noch ein Ding ist mit den Sonderheften. Und ist auch immer wirklich spannend, also was da alles gab. Ich glaube, gibt garantiert auch die x-te World of Warcraft, wie spielt man es in 2025 jetzt ordentlich Geschichte als Online von irgendeiner Zeitung. Aber ich glaube, André wollte sowieso zu einem anderen Thema kommen.
Ja, ne, ich wollte mal ein bisschen die Brücke schlagen von da wir jetzt ja sehr viel in Erinnerungen und Nostalgie geschwelgt haben, zu der Jetztzeit. Wie sieht es denn da bei euch aus? Greift ihr heutzutage noch in, wenn ihr einkaufen geht, ihr zu den Zeitungen, greift rein und nehmt euch noch eine Zeitung mit? Oder blättert ihr einfach mal durch? Ist es noch ein Ding? Also gibt ja heutzutage auch nicht nur die normale Gaming-Zeitschrift in Form von, ey, wir haben Tests und so weiter, sondern die sich ja auch durchaus ein bisschen ja, andere Aspekte des Hobbys angucken und das Ganze nochmal ein bisschen anders journalistisch aufarbeiten, das Thema. Ja, Chris, du hattest gerade schon was gezeigt.
Ja. Ja, ich lese die relativ regelmäßig, die Retro-Gamer, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kaufe mir die nicht selber. Die hat mein Nachbar abonniert und wenn er die fertig hat, dann kriege ich die immer. Und das ist immer sehr, sehr schön, weil aber da ist auch wieder das Thema Nostalgie. Also man schwelgt dann auch wieder viel in Nostalgie, wie es früher war und wie die Spiele so waren und mit so Hintergründen, die man so gar nicht auf dem Schirm hatte. Und das war ganz cool. Und ich habe aber auch zum Beispiel das jetzt neben mir liegen, das Stay Forever Magazin, wo sich Gunnar Lord, Christian Schmidt und wie sie alle heißen, auch nochmal verewigt haben und neben ihrem Podcast auch eine Zeitung rausbringen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass Podcasts bei mir halt eher die Zeitung abgelöst haben. Also ich schaffe halt kaum noch zu lesen, meistens eigentlich, weil ich nicht mehr so viel unterwegs bin wie früher. Und wenn ich jetzt mal eine Zeitung habe und die lesen möchte, dann muss ich die mal in Sicherheit bringen vor den Kindern. Weil gerade mein Kleiner hat gerade entdeckt, oh, wenn man Papier reißt, dann macht das ein lustiges Geräusch. Und dann hatte ich mal eine Zeitung und die liegt in Fetzen irgendwo rum. Ja. Und deswegen bin ich gar nicht mehr so der haptische Typ. Außerdem geht mir der Platz aus. Ich habe gar nicht so viel Platz, wie ich hier gerne Zeitungen hinlegen möchte.
Ja, sonst noch jemand, der heutzutage noch vielleicht Zeitungen sammelt oder liest? Carlos, ich glaube, du hattest auch gerade schon einmal ein bisschen noch was Aktuelleres uns in die Kamera gezeigt, oder?
Ja, ich hatte auch gerade noch mal den Retro-Gamer rausgeholt quasi, um einzusteigen auf das Thema. Also tatsächlich ist es so, dass ich mich heute sogar bewusst dagegen entscheide, Spielezeitschriften zu kaufen, weil sie sich als Medium zur Information für mich überholt haben und ich sozusagen durch Communities und so auch heute diesen neben den Review- und Test- und Romangeschichten quasi das Erlebnis mir eher aus einem Reddit hole oder aus einem YouTube-Kanal. Ich bedauere das auch eigentlich nicht, aber wenn ich mir sozusagen was eine Zeitschrift kaufe, dann muss die einen Mehrwert darstellen. Und sozusagen muss mir eine Erinnerung wachrufen oder muss mich mit was beschäftigen, was mich interessiert. Und manchmal finde ich das schade. Auf der anderen Seite ist es halt einfach ein Zeitgeist, der für mich auch vorbei ist. Und wenn ich mir heute sozusagen angucke, also manchmal streife ich noch so durch die Regale, wenn ich mit meinen Kindern irgendwie einkaufen bin, und gehe dann so durch die Regale von Kaufland oder irgendwie bei Edeka und schaue, ach, was gibt es denn eigentlich für neue Gaming-Magazine, ist es auch nicht mehr so, dass mich das anspricht. Also es ist nicht, dass ich jetzt irgendwie sage, boah, also so vor 6, 7, 8 Jahren, so als ich so um 30 rum war, da habe ich noch mir mal ein Heft mal gekauft, so weil ich einfach dachte, geil, willst mal sehen, wie das ist. Und dann war aber auch, also hat es mich nie mehr so abgeholt wie damals, weil eben dieser Effekt der Informationen und dieses Welteinatmen, der ist einfach nicht mehr da. Und den kriege ich heute woanders besser. Und ja, dann habe ich dann gesagt, okay, jetzt möchtest du das auch einfach nicht mehr kaufen. Und kauft man dann eher sowas wie die Retro-Gamer oder halt Spezialbücher zu bestimmten Spielen oder zu bestimmten Zeiten, wo es mich dann interessiert. Ich habe mir 2 Retro-Gamer-Ausgaben extra nochmal bestellt, quasi einmal die besten Retro-Spiele und die besten SNES-Games sozusagen, aber da sieht man ja auch schon, welche Richtung es geht. Also tatsächlich nicht, um neue Inhalte zu konsumieren, sondern eher so enzyklopädische Inhalte und da so diesen haptischen Aspekt zu haben. Also sehe ich heute nicht mehr auch sozusagen den Bedarf dafür. Aber schön natürlich trotzdem, dass es sowas noch gibt als Einzelwerk.
Ich muss dazu sagen, ich habe vorhin gesagt, ich habe keine Spielezeitschriften mehr geholt. Das stimmt, ich hatte mir keine Spielezeitschriften mehr geholt, die sich so um dieses Games, Testen, Reviews drehen. Ich hatte nur noch eine Zeitung, die Gain, das Gain-Magazin. Die hatte ich mir immer regelmäßig, die hatte ich sogar abonniert für, ich glaube, 21 Euro oder was die gekostet hat, oder 24 Euro im Jahr, wo es dann drei oder vier Ausgaben gab. Und das waren, die dreht sich um Spielkultur. Da wurde wirklich der Scheinwerfer auf die Spielkultur gerichtet. Da wurden Entwickler interviewt, da wurden generell, wie geht Cyberpunk mit diesem ganzen Transhumanismus-Thema um oder wie ist die Welt aufgebaut oder Musik in Spielen, was ist eigentlich wichtig dabei? So eine Themen sind dann da. Oder schöne Apokalypse, wie kann man die Apokalypse trotzdem schön darstellen, so Geschichten. Und das fand ich immer sehr gut. Und die Aufmachung war auch immer besonders. Und leider war das mehr so ein Team von Ehrenamtlichen, die sich echt kaputt gemacht haben, diese Zeitungen zu produzieren in so einer wirklich hohen Qualität. Und es war ein bisschen traurig, dass die dann halt irgendwann eingestellt wurde. Aber ich glaube, der Mental Health der Leute, die da mitgemacht haben, war das nur zuträglich. Weil das wirklich leider irgendwann noch ziemlich an die Substanz der Leute ging, wenn man so damals noch auf Twitter das verfolgt hat oder auf Instagram. Und das war eine der Zeitungen, die mich wirklich noch abgeholt hat, aber die war halt auch nicht auf Spiele per se, die war halt mehr so Kultur.
Ja, ein weiteres Magazin, was mir da einfällt, was so in die gleiche Kerbe schlägt, beziehungsweise sind es eigentlich zwei, das eine wäre die G. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die erscheint ja auch maximal einmal im Jahr. Der beschäftigt sich ja auch mehr wirklich mit der Kultur. Klar werden auch manchmal bestimmte Spiele, sag ich mal, ein bisschen näher beleuchtet. Ich habe irgendwann auch mal eine Ausgabe vor Ewigkeiten davon gekauft. Jetzt auch schon ewig nicht mehr. Aber wie gesagt, die erscheint auch nicht so häufig. Die sind natürlich dementsprechend auch wesentlich dicker. Und da merkt man auch bei so einen Zeitschriften von der Produktion her, ne, das Papier ist ganz anders, die Prägung und so weiter, da versucht man wirklich nochmal so ein bisschen Mehrwert, fast schon mehr Richtung Buchform zu haben, ne, weil sowas nimmst du auch irgendwann nochmal raus und kannst es dir angucken und, sag ich mal, auch nachschlagen oder nochmal dir was angucken, ob ich mir jetzt, außer weil ich mal aus nostalgischen Gründen noch mal reingucken, irgendwelche Tests von vor 20, 30 Jahren durchlesen möchte, wenn ich jetzt nicht gerade mich irgendwie noch mal mit einer Spielerei oder sowas beschäftige, ist wahrscheinlich auch eher weniger der Fall. Aber ja. Und das Zweite wäre die WASD. Die gibt es ja leider nicht mehr, beziehungsweise ist ja auch mehr oder weniger abgeschlossen. Ähnliches Format, ne? Auch eher fast schon Buchform auch mit sehr interessanten Themen, ein bisschen und anderen Blick auch bestimmte Spielethemen beleuchtet. Ne? Wie sieht's, weiß ich nicht, Bene, Goliath, so eine Zeitschriften, sind die heutzutage für euch auch noch interessant oder wie sieht's aus?
Nein, gar nicht tatsächlich, weil ich relativ wenig so Artikel lese, also gerade wie es jetzt in der GI, WASD oder sowas drin waren, wenn, dann gucke ich da mal im online, lese ich aber privat tatsächlich sehr wenig, aber ich glaube, so Zeitschriften müssen auch ein Alleinstellungsmerkmal haben, weil mit Tests, News und sonst was wirst du im Internet geflutet und kriegst einfach viel bessere, viel aktuellere, oft auch besser aufgearbeitete Informationen oder einfach für den Mainstream schnell kurz wegsnacken Informationen online. Und deswegen, dass da so eine Zeitschrift wie die GI, wie die WASD, wie auch immer, dass die dann eher das Ganze ein bisschen kultureller, popkultureller oder andere Aspekte betrachten. Das finde ich interessant und macht es ja auch zu einem Alleinstellungsmerkmal, wo ich sage, ja, da kann ich mich hinsetzen und drin rumblättern. Das kann ich verstehen und ich glaube, es ist auch eine kluge Lösung jetzt im Vergleich zu einem klassischen, zu einer klassischen Spielezeitschrift, wie wir sie kennen. GameStar und PC Games gibt es, glaube ich, sogar noch in Printform. Also mindestens GameStar weiß ich.
Ja.
Die bringen auch Sonderhefte raus. PC Games weiß ich nicht. Aber ich habe jetzt auch, während ihr gesprochen habt, so drüber nachgedacht. Ich bin da überraschend meinem Ich von vor über 20 Jahren treu geblieben. Das heißt, ich suche mir sehr gezielt Informationen raus. Die kriege ich natürlich super schnell irgendwo online. Also wenn ich irgendeinen Test, irgendein Preview, irgendein Review, irgendeinen Cheat brauche, hole ich mir das online, brauche ich keine Zeitschrift. Die kostet Geld, die braucht Platz. Und so zum Lesen, nö, da habe ich wenn ich will, habe ich 24 Stunden Gaming-Content um mich rum. Sei es Reddit-Foren, sei es Videos, sei es Podcasts, wie auch immer, da brauche ich nicht diese Flucht in die Zeitschrift, die ich zum eigentlichen Spielen habe, das ich früher hatte. Weil sonst muss ich zugeben, wäre ich schon eher der analoge Typ. Also ich bin bis heute, im Vergleich zum Chris, der jetzt gemeint hat, er guckt gerne, er guckt, haha, er hört gerne viele Podcasts oder viele gucken ja Videos oder lesen online oder Kindle oder sowas, ist gar nichts für mich. Also wenn ich mal wirklich was lesen möchte, auch zur Unterhaltung, dann habe ich schon gern was auf Papier in meinen Händen. Also Bücher gehen für mich eigentlich tatsächlich nur, wenn du ein gutes, ordentliches Taschenbuch hast oder ein Originalbuch mit Hardcover. Also ich wäre wahrscheinlich der Zeitschriftentyp, wenn es eben das Internet nicht gäbe, aber das zeigt, ich bin nach wie vor der, ich brauche das gezielt. Und alles andere kriege ich auch sonst wie überall her, da brauche ich die Zeitschrift nicht. Ansonsten wäre ich auf jeden Fall der Zeitschrifttyp, aber ist nicht mehr nötig.
Ich kann mich eigentlich euch allen anschließen. Wir sind ja quasi Konsens dazu, dass wir das nicht mehr heute so attraktiv finden. Ich habe aber darüber nachgedacht, woran das eigentlich liegt. Und ich weiß jetzt nicht, ob das ein großer Take ist, aber ich habe mir so vorgestellt, Dinge, die vergangen sind oder irgendwie die theoretisch schon Nostalgiewert haben, die jetzt nicht mehr der Mainstream sind, die aus zwei Gründen nochmal benutzt werden, entweder aus Praktikalitätsgründen oder weil man das Objekt einfach als Phänomen sozusagen schön findet. Bestes Beispiel wäre jetzt Schallplatte oder zum Beispiel lineares Fernsehen. Das sind beides Sachen, die sind überholt und die meisten Leute würden es nicht mehr deswegen benutzen, weil die Technik in irgendeiner Form besser war. Bei Schallplatten kann man sich darüber streiten, vielleicht sagen einige sogar, die Qualität wäre besser, aber zum Beispiel das lineare Fernsehen hat ja eigentlich keinen Vorteil. Aber einige nehmen es vielleicht doch noch und da kann ich mir nur diesen als einzigen Grund vorstellen, dass es eben dass die Erinnerungen von damals so stark damit verknüpft sind, dass man es eben beibehält. Also wenn ich jetzt eine Kassette oder so finde von mir, eine Musikkassette, kennen die meisten wahrscheinlich gar nicht mehr, ist ja noch mehr in Vergessenheit geraten als Schallplatten, aber die waren halt das Ding meiner Kindheit, das Medium, das Audiomedium. Und das wäre ganz toll, wieder so eine zu finden und die irgendwie auch im Regal zu haben, aber ich würde sie ja niemals hören wollen, weil das ja eine grauenhafte Qualität ist, da muss man spulen und diese ganzen Geschichten. Es hat also praktisch ganz viele Nachteile, hat aber einen gewissen Schönheitswert. Ich finde auch Schallplatten unglaublich schön. Und diese Hefte waren irgendwie cool, man hat die in der Hand gehalten, hat geblättert und so weiter. Aus dem Grund heraus kann ich mir vorstellen, dass man es noch weiterhin schön findet, eine Zeitschrift zu holen, ob es jetzt eine neue wie die GI ist oder eben eine etablierte frühere. Aber wie ihr alle schon gesagt habt, rein rational macht es keinen Sinn mehr heute, weil es nichts gibt da drin, was ein Alleinstellungsmerkmal hat, was man nicht auch online finden kann. Und was diese Tests und Reviews angeht, ich finde, was das abgelöst hat, sind nicht Online-Tests oder so, sondern das sind einfach Reviews von Spielenden oder die es gespielt haben. Reddit-Beiträge, Bewertungen auf Steam, das sind Sachen, die mir viel mehr geben als ein Redakteur, der das schreibt. Vielleicht ist das auch nur bei mir so, aber ich habe bei Redakteurinnen und Redakteuren immer das Gefühl, die müssen ihren Text ein bisschen länger aufblasen, weil sie die Seiten vollkriegen wollen, aber einfach jemand, der teilweise nur zwei Absätze schreibt in Reddit, kriege ich manchmal mehr mit dem Spiel als irgendein langer Test von früher. Und das ist so der Take, den ich jetzt habe. Also praktisch hat das Ding eigentlich keine Vorteile, aber es war ein sehr schönes Objekt, ja, so eine Zeitschrift, verbunden mit Emotionen und so weiter. und man hat es im Regal gehabt oder auf dem Stapel. Aber eigentlich ist das überholt.
Kann ich durchaus nachvollziehen, das Gefühl. Tatsächlich, ich habe ewig keine Zeitschriften mehr gekauft oder in die Hand genommen. Und jetzt vor einiger Zeit hat mich es aber dann irgendwie auch aus so einem nostalgischen Grund mal wieder gepackt. Ey, irgendwie hätte ich mal wieder Bock auf so eine Gaming-Zeitschrift. Einfach mal so mal durchblättern. Manchmal entdeckt man ja auch irgendwas. So eine, also wirklich schon so das Gefühl von früher. Aber ich wollte mir jetzt nichts kaufen. Ne? Das liegt dann hier rum. Wahrscheinlich guckt man es dann eh nie wieder an. Darum habe ich quasi die digitale Version davon genommen und mir bei Readly einmal unbezahlte Werbung hier in ein Abo geholt. Und das habe ich jetzt auch schon ein paar Monaten. Das kann ich aber auch jederzeit kündigen, wenn ich irgendwie keine Lust mehr drauf habe. Einfach um dann dort Zeitschriften mir anzugucken. Hat natürlich den Vorteil, man bezahlt nur 15 Euro sind es im Monat und du hast natürlich Zugriff nicht nur auf eine Zeitschrift, sondern gleich auf mehrere. Also ich blätter dann immer gern mal durch die GameStar oder auch die M-Games und die haben auch internationale Zeitschriften, ne, wie die Edge zum Beispiel. Das finde ich, das mache ich ganz gerne mal so nebenbei. Ne? Klar, auch jetzt nicht jeden Tag, aber wenn man manchmal so unterwegs ist, ne, gerade irgendwie auf dem iPad oder auf dem Handy, kann man sich dann einfach mal ganz entspannt vielleicht doch mal einen Artikel durchlesen, einfach wenn man Lust auf sowas hat. Und ja, darum finde ich das eine ganz angenehme Alternative, einfach mal so für, ja, für zwischendurch. Und ja, wie sieht's bei euch aus? So Abo-Sachen, wie steht ihr dazu für Zeitschriften? Ist ja auch tatsächlich so eine Sache, ne, dadurch, dass man die Zeitschriften selber nicht mehr kauft. Wie stark lohnt sich das noch für die Herausbringer der Zeitschrift, wenn die in so einem Abo mit drin sind? Aber ja, was haltet ihr generell davon?
Ich würde dazu gerne einen Take machen, da bin ich jetzt schon ganz heiß drauf. Es gibt nämlich eine Sache, die viele Leute gar nicht auf dem Schirm haben und die ich unseren Podcast-Hörern wärmstens ans Herz legen muss, nämlich einen Bibliotheksausweis zu besitzen. Denn wer einen Bibliotheksausweis hat, kann auch ein inzwischen sehr umfangreiches Online-Angebot davon nutzen, zu dem auch eine Reihe von Spielezeitschriften gehört. Ich weiß gar nicht, ob die von Readly direkt sind, also ob das sozusagen mit drin ist, aber so ein Ausweis kostet 10 Euro im Jahr. Ja, ihr habt richtig gehört, 10 Euro im Jahr. Für den, zumindest in Berlin-Brandenburg. Und das ist der absolute Knaller. Das Online-Angebot der Bibliotheken ist einfach extrem. Und da gehören halt auch im E-Book-Format, glaube ich, 7 oder 8 Gaming-Zeitschriften, also PC-Action, PC-Games, alles so dazu. Da hast du dann zwar nicht die Demo-Disc, aber zumindest den ganzen Inhalt der entsprechenden Zeitschrift. Und das hat sozusagen diesen Bedarf nach einem Abo klassisch eher abgelöst, zumal ich auch immer das Gefühl habe, aber das mag auch an unserer Zeit liegen, dass du natürlich, also wenn ich so ein Abo abschließe, unterstütze ich ja eigentlich den Verlag und sozusagen die, also dann das, die Firma dahinter und nicht so sehr den Inhalt. Also sozusagen, wenn ich einen Creator bei YouTube habe oder einen Twitch-Streamer, den ich unterstütze, unterstütze ich sozusagen seine konkrete Art, mir Spielinhalte vorzustellen, während ich das bei der GameStar ja in eine Firma stecke, von der ich jetzt prinzipiell nicht weiß, was sie mit meinem Geld macht. Das ist natürlich auch okay. Also ich will jetzt das nicht diskreditieren. Das ist eine super wichtige Arbeit, die Redakteurinnen und Redakteure da machen und auch die Chefs und so weiter und so fort. Aber es ist so anonymer. Und heute hat sich ja das Interneterlebnis auch sehr individualisiert. Das haben wir ja alle auf die eine oder andere Art im Prinzip gesagt. Und da möchte ich sozusagen mein Geld eher in was Individuelles packen, als in so einen allgemeinen Abwasch, der mir im Zweifelsfall vielleicht gar nicht gefällt oder meine Art, Inhalte zu präsentieren, gar nicht anspricht. Insofern, also ich greife dann über das Bibliothekenabo darauf zu, wenn ich wirklich mal sage, jetzt ist eine Zeitschrift, die mich interessiert. Also Onleihe kann ich nur sehr empfehlen, Leute, wer noch nicht einen Bibliotheksausweis hat, das hilft den Bibliotheken sehr, so einen Ausweis zu haben für 10 Euro im Monat und das Online-Angebot ist inzwischen riesengroß, also absolut krass. Gibt Tageszeitungen, gibt Magazine, gibt Spielezeitschriften, absolut krass, also kann ich sehr empfehlen.
Gibt Bücher.
Alles, die gibt es natürlich auch noch.
Aber es ist witzig, ja, die Online ist schon ziemlich cool. Wir benutzen die auch, also wir haben auch einen Bibliotheksausweis. Und wenn man das nur für die Kinderbereich macht, ist der sogar kostenlos. Aber lohnt sich trotzdem, die 10 Euro im Jahr kann man halt gerne bezahlen. Das macht jetzt reißt jetzt nicht so ein Riesenloch in die Tasche. Aber das Krasse bei dieser Online ist, dass Zeitungen oder auch Bücher vergriffen sein können, weil andere Leute sich die gerade ausgeliehen haben. Das ist ein total komisches Gefühl, weil das ja digital ist. Und ich hatte das schon ein paar Mal, dass ich halt so ein Buch ausleihen wollte und dann war das halt weg. Genauso bei Zeitungen, glaube ich, hatte ich das auch schon mal. Musste dann warten, bis derjenige es dann wieder zurückgegeben hat. Dann hatte so ein bisschen auch wieder so ein analoges Gefühl. Ist wie damals, als man in die Bibliothek gegangen ist, was ausleihen wollte und es war nicht da. Es hatte mich dann daran nochmal erinnert. Aber und das an meinem iPad. Schade finde ich halt nur, dass man das nicht gut lesen kann, diese Sachen. Also wenn ihr da noch einen Tipp für einen Reader habt, den man auf dem iPad oder so benutzen kann und nicht am PC, wäre das halt ziemlich cool, weil der offizielle Online, die Online-App ist leider der letzte Grützrotz. Ist leider nicht gut. Ist kein schönes Lesegefühl.
Ja, also da gehe ich jetzt tatsächlich aber gar nicht mit. Mit dem, also ich habe tatsächlich einen Bibliotheksausweis, aber um mir Bücher auszuleihen. Aber wie ich vorhin schon erwähnt habe, also wenn ich dann mir eine Zeitschrift ausleihen würde oder angucken würde, dann hätte ich die schon gern in der Hand. Also abgesehen davon, dass es, glaube ich, wirklich schwierig zu lesen ist, kann ich mir gut vorstellen. Wenn ich mir Inhalte, die in diesen Zeitschriften präsentiert werden, erholen will, dann kriege ich die in ähnlicher Form auch irgendwie anders, woanders online. Auf irgendeiner Homepage, irgendwer hat einen Blog geschrieben, was weiß ich. Aber die Zeitschrift zu eins, dann ein Online-Klon, wäre überhaupt nicht interessant. Also ich hätte dann schon gern die Zeitschrift in der Hand und blätter da durch. Und es gibt dann auch mir ein ganz anderes Feeling. Aber da weiß ich, bin ich auch, weiß nicht, ob man da unmodern sagen soll, so, ich bin nicht der auf dem iPad lesen Kindle-Typ und auch auf dem Handy will ich es kurz und knapp haben, wenn ich mal was lese, da lasse ich mir lange Berichte inzwischen sogar noch von KIs zusammenfassen, bevor ich mir den Artikel durchlese. In der Zeitschrift kann ich mir das schon vorstellen, dass ich da dann 3, 4, 5 Seiten lese, das ist cool. Da ist aber dann auch eine ganz andere Stimmung, da will ich nicht dieses kurz spezifische Infos raussaugen, fertig. Deswegen es ist cool, dass das geht, habe ich jetzt auch gar nicht gewusst. Ich weiß, Bibliotheken können viel mehr als dieser klassisch verstaubte Ruf, den die haben, eigentlich hergibt. Die bieten inzwischen richtig viel geilen Shit an. Aber so eine Zeitschrift würde ich mir da tatsächlich niemals holen. Und auch den Support, den Carlos erwähnt hat, bin ich mir auch unsicher, muss ich zugeben, weil ja, es ist alles viel individueller und ich, wenn ich jetzt einzelne Creator oder Blogger, Journalisten sonst wie unterstütze, weiß ich, wo mein Geld landet, aber die großen Redaktionen kämpfen oder der Journalismus kämpft ganz arg damit, dass es eben keine Redaktion mehr gibt, die supporten und die nicht mehr bezahlen können. Deswegen, das ist richtig, ist natürlich viel anonymer, wenn ich in einen Verlag oder eine Redaktion mein Geld fließen lasse. Auf der anderen Seite sind es diejenigen, die dann eben viele Jungtalente unterstützen, die so in der großen Masse untergehen würden. Also ich sehe das jetzt nicht ganz so kritisch, wie es der Carlos formuliert hat. Ich finde es eigentlich eher cool, wenn da mal ein großes Verlagshaus oder eben kein großes Verlagshaus, wenn die mal den einen oder anderen Euro bekommen würden, um ihre Jugendförderung zu unterstützen oder auch die normalen, in Anführungszeichen, Journalisten weiter supporten können, die da seit Jahren arbeiten.
Ja, also wenn versuche ich halt, also ich leihe mir jetzt weniger Zeitungen über die Online zum Beispiel aus, dann kaufe ich mir halt mal so eine Zeitung. Finde ich, wie du schon sagst, auch ein bisschen besser, die Leute zu unterstützen. Ich finde ja, Journalismus muss gefördert werden, weil er heutzutage auch auf Messerschneide steht, würde ich mal sagen, weil so durch die ganze gesellschaftliche Entwicklung, wie das gerade läuft, ist Journalismus eh in so ein schlechtes Licht gerückt und ich finde, das sollte man halt auch unterstützen, dass Leute, die sich da hinsetzen und so Texte schreiben können, das auch ordentlich bezahlt kriegen. Aber andererseits kaufe ich mir auch keine anderen Zeitungen, außer wenn denn mal eine Spielzeitung, muss ich ganz ehrlich auch zugeben.
Gäbe ja aber viele Möglichkeiten, also durch Readly oder sonst was. Also man kann inzwischen, ich habe auch schon Angebote gesehen, wo ich kurz drüber nachgedacht habe, als dann hieß, du kannst da mit dem Angebot von wirklich wenig Euro im Monat, also es ist nicht nur Spielezeitschrift, auch andere, kannst du gefühlt 5000 Zeitungen dir gleichzeitig angucken, wo ich mir denke, boah, geil. Aber ich habe es dann einfach nicht gemacht, weil da hat die Werbung mich nur kurz getriggert, wo es halt hieß, hey, du kriegst hier echt viel für wenig Geld. Und ich so, yeah, will ich haben. Aber wenn ich dann kurz 10 Sekunden drüber nachdenke, so, nee, ich lese keine Zeitschriften und wenn es mich brennend interessiert, könnte ich mir doch mal eine leisten, wenn es jetzt nicht gerade 40 Euro kostet, sondern so die 2 bis 8 Euro kann ich dann so für eine Zeitschrift ausgeben, mache ich aber nicht. Und wenn, dann habe ich persönlich halt einfach das Ding, die Zeitschrift in der Hand. Und ich kenne aber viele andere, die nutzen, die lesen auch viel am Kindle, die nutzen auch die Kindle-Abos, die lesen viele Bücher, die mögen das. Ist dann aber auch eine Geschmackssache. Also ich bin halt, wie ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, kein großer am Handy oder am iPad oder sonst wo Leser. Ich mag es dann auf Papier. Da sind dann natürlich diejenigen, die dann so ein Abo nutzen können, schon im Vorteil, aber für mich wäre es also wirklich nichts. Ich vermisse da jetzt auch nichts, dass ich sage, vielleicht muss ich es mal ausprobieren oder mich dran gewöhnen. Ich sehe hier, also mein Bedarf ist in jeglicher Hinsicht abgedeckt und wenn ich dann doch mal Bock habe, mir eine G zu kaufen oder eine Zeitschrift, dann mache ich das, genieße die Zeit dann auch, setze mich gemütlich vorn in meinen Ohrensessel vor meinen Kamin, die ich jetzt nicht besitze, aber auf mein Sofa halt mit irgendwas, das ich an Display laufen lasse und blätter dann durch die Papierzeitschrift durchs Buch und genieße dann meine Zeit, aber das ist dann auch ein, ja, das ist da ja ein ganz anderes Feeling und Surrounding, das ich da mir dann aufbaue. Da geht es ja weniger um mal sich kurz einen Artikel reinziehen in der S-Bahn oder sowas.
Ja, da geht es mir irgendwie um den Vibe, den man dann verspürt.
Ich würde gerne noch eine Sache ergänzen, weil es mich interessiert, ob es euch genauso geht. Was bei mir auch ein großes Thema ist, was so Zeitschriften abgelöst hat, ist, das Zeitmanagement. Also früher war es ja so, dass ich irgendwie 8 Stunden gezockt habe als Kind und dann hatte ich noch 5 Stunden des Tages und dann fülle ich die, dann lese ich halt die Zeitschriften. Und heute ist es so quasi die Zeit, die ich investiere, um so ein Heft zu lesen, die kann ich ja auch tatsächlich zocken. Es gibt ja auch dermaßen viele Inhalte inzwischen zum Konsumieren. Früher hatte ich halt ein Game und wenn ich darauf keinen Bock mehr hatte, habe ich mich in die Spielezeitschrift geflüchtet und von 20 anderen Games gelesen, die vielleicht cooler waren als das eine, was ich mir gerade geleistet habe. Jetzt habe ich irgendwie 500 Gratis-Game-Angebote und einen Pile of Shame, der so hoch ist wie der Eiffelturm. Und sozusagen, es kommt immer quasi fast schon wie Verschwendung vor. Das ist natürlich im Social-Media-Zeitalter, wo man mit 10-Sekunden-Videos zugeballert wird, irgendwie absurd klingt. Aber sozusagen mich hinzusetzen und in Ruhe eine Zeitschrift zu lesen, sage ich mal eine Stunde eine Zeitschrift zu lesen oder anderthalb, denke ich mir, okay, das hätten jetzt auch 1,5 Stunden Gaming sein können. Also ich glaube sozusagen, das hat das auch abgelöst, so dieser Zeitfaktor, den wir auch schon in anderen Podcast-Folgen mal angesprochen haben, der hat das natürlich auch so ein bisschen das Erlebnis quasi einem anderes Gewicht verliehen. Also eben nicht sozusagen den entspannten haptischen Leseinhalt als Tätigkeit, als Freizeitgestaltung, weil man so viel davon hatte, sondern quasi in Konkurrenz zu dem tatsächlichen Medienkonsum. Und das ist schon, also muss ich sagen, das manchmal habe ich dann Lust, eine Zeitschrift zu lesen und dann mache ich es auch. Und manchmal sage ich dann einfach, ach nee, jetzt setz dich lieber eine Stunde an den Rechner, weil das ist die einzige Stunde, die du die Woche hast.
Also ich glaube, selbst wenn ich mehr Zeit hätte, also ich stimme dir absolut zu, aber ich glaube, selbst wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich einfach viel mehr zocken. Punkt. Also wie du sagst, dadurch, dass wir jetzt auch das Überangebot an Spielen haben mit Game Pass 1 und PlayStation Plus und so Steam Sale, wenn ich jetzt die Zeit hätte, mich gemütlich hinzusetzen, in der Zeitschrift zu lesen, nö, dann arbeite ich meinen Pile of Shame ab oder teste die neuen Games hier oder spiele dann doch nochmal was durch oder keine Ahnung, platiniert zu erwechseln nochmal was. Also ich vielleicht nicht, aber andere, nein. Also ganz klar, ich habe... es ist ein Zeitthema, aber jetzt nicht nur, weil keine Zeit mehr zum Lesen ist, sondern allgemein, weil wir lesen ja die Zeitschriften wegen Gaming Und ich kann jetzt richtig viel Gaming machen. 24 Stunden, wenn ich es drauf anlegen würde. Und die Informationen, die ich dann vielleicht mal bräuchte, die ich mir früher aus Zeitschriften geholt habe, die kriege ich in viel kompakterer Form. Da ist Lesen eigentlich tatsächlich Luxus. Es ist dann mehr Achtsamkeit, mal ein bisschen zum Cooldown runterkommen und weniger das Hobby frönen, diesen Hype, den ich da früher erlebt habe, würde ich jetzt gar nicht mehr machen. Ich würde das viel, viel intensiver ausleben können.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Erfolgsrezept von Podcasts. Einer von euch hat es schon mal angesprochen, eben, das ist ja bei vielen Leuten an die Stelle gerutscht, bei mir auch, wenn ich, also was kann man machen heute? Man kann Zeitschriften immer noch lesen, klar, man kann Artikel lesen, man kann YouTube-Videos gucken, das ist quasi mit einer der neuesten Sachen, über Videos was zu erfahren, oder eben Podcasts, und die haben eben den riesigen Vorteil, dass du sie halt nebenbei hören kannst. Und das geht ja wahrscheinlich allen so hier, die Podcasts hören. Normalerweise machst du das nicht, indem du dich hinsetzt auf deine Couch oder auf deinen Sessel und hörst dir eine Stunde lang den an und guckst gegen die Wand, sondern man macht, was weiß ich, die Küche sauber, räumt die Kinderzimmer auf oder was auch immer und hat dabei einen Podcast. Und dann hat man was getan, man hat sich bewegt, man war vielleicht sogar spazieren oder so und hat aber trotzdem die Informationen mitgenommen in den Hype für das neue Spiel, über das die Profis da gerade quatschen oder auch Nicht-Profis mitgenommen. Das ist eben so dieses Best of Both Worlds. Man hat seine Zeit nicht in Anführungsstrichen verschwendet, ist natürlich eh nicht verschwendet, aber man hat schon irgendwas getan, sich bewegt, aufgeräumt, wie auch immer, und hat trotzdem diesen Bonus mitgenommen, ich habe was über neue Spiele erfahren. Und sich dann hinzusetzen mit der Zeitung und eine Stunde zu lesen, das fühlt sich dann so an, wie ihr gerade schon alle gesagt habt, dann kann man auch besser selbst spielen in der Zeit. Dann hat man die Zeit quasi direkt da genutzt. Und ja, das ist, glaube ich, so die beste Ablösung dieses Gaming-Konsumierens neben dem eigentlichen Zocken, was es heute gibt.
Ja, tatsächlich. Wie gesagt, ich hatte mir dieses Relay abgeholt, einfach weil ich mal wieder Lust hatte, durch so eine, wenn auch nur virtuell, Zeitschrift zu blättern. Ist aber auch bei mir wirklich mehr so ein Nebenbei-Produkt. Also, wenn ich in der Bahn sitze, dann scroll ich mal da durch oder ja, ich mache gerade Pause, habe nur eine halbe Stunde Zeit, will jetzt gerade kein Video irgendwie gucken, sondern irgendwas lesen, ne? Dann packe ich das manchmal aus und guck so, gibt es irgendeinen Artikel, der irgendwie interessant klingt oder ja, doch nochmal irgendwo was, vielleicht noch eine neue Info mit drin steht, die ich so jetzt zu einem aktuellen Spiel noch nicht kannte oder ähnliches. Da ist es wirklich bei mir auch nicht, dass ich jetzt mir das nehme und sage, okay, gut, jetzt setze ich mich den Abend hin und blätter die Zeitung ganz genau durch und lese mir jeden Artikel durch, bis ich am Ende alles gelesen habe. Darum ist das wirklich, und daher finde ich das Abo ganz angenehm, weil ich, ne, für mich eher weniger das Gefühl, okay, ich habe jetzt diese Zeitschrift gekauft, ich muss sie irgendwo lesen, weil ich habe sehr Geld dafür ausgegeben. Beim Abo hast du natürlich auch irgendwie Geld ausgegeben, aber dadurch, dass du jetzt nicht speziell eine Zeitschrift gekauft hast, sondern du hast halt auch noch die Auswahl aus mehreren, wo du so durchblättern kannst, hast du wirklich auch da mehr so dieses, ich kann mal reinschauen, wenn ich möchte, ne, Gefühl. Aber ja, ich glaube, für die wenigsten heutzutage ist es wirklich noch irgendwie interessant, sich als Abendlektüre die neueste Gaming-Zeitschrift, die neueste GameStar oder PC Games oder was auch immer, zu nehmen und sich hinzusetzen und das zu lesen.
Ich denke, gefühlt haben wir es, oder?
Ich
Ja,
glaube
cool.
auch. Wir haben alles über alles geredet, was es zum Thema Gaming-Zeitschriften gibt. Hat mich,
Was uns einfällt, muss
was
man.
uns einfällt, das stimmt. Wenn euch da draußen noch mehr einfällt, dann könnt ihr uns das gerne mitteilen, ne? Unter welcher E-Mail-Adresse, Chris?
Ja, wir haben seit neuestem eine E-Mail-Adresse und die E-Mail-Adresse lautet post@zwischendenwelten.net, alles zusammengeschrieben. Und wir haben auch die Domain und müssen da noch ein bisschen Webseite draufbringen, aber daran arbeiten wir in den nächsten Wochen und Monaten ganz fleißig und da wird noch mehr kommen. Also wir gucken dann, dass wir auch anderweitig aktiv werden in Social Media, vielleicht ein Instagram-Account oder was anderes. Mal schauen, was da auf uns zukommt, was wir da so Bock haben, was unsere Zeit auch erlaubt, weil ihr wisst ja, wir haben nicht so viel Zeit, weswegen wir einen Podcast machen. Und ja, also schreibt uns gerne unter post@zwischendenwelten.net. Wir werden die Adresse auch nochmal in den Shownotes dann reinpacken und verlinken. Und dann schauen wir mal, was da kommt. Wir sind immer offen für Anregungen und Kritik und nette Worte. Bitte mehr nette Worte als Kritik.
Konstruktive Kritik ist natürlich immer erwünscht. Nee, ist ja eigentlich auch ganz passend. Dann kann man nämlich hier jetzt passend zu diesem Thema ganz oldschool einen Leserbrief, beziehungsweise hier in dem Fall eher einen Hörerbrief schreiben und uns per E-Mail schicken. Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall sehr drauf. Ich an der Stelle bedanke mich recht herzlich wieder natürlich bei euch, dass ihr mit dabei gewesen seid. Es war mir wie immer eine große Freude und ja, sag an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut. Bis demnächst.
Vielen Dank. Ciao, ciao.
Ciao, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.